Du hörst Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir machen in diesem Podcast diese Thematik bekannt
und wir laden euch ein zu Gesprächen mit interessanten Gästen.
Wir, das sind Martina aus Wien und ich bin Erika aus Hamburg.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Ein herzliches Moin hier aus Hamburg zu unserer neuen Folge. Es ist die Folge 99, heute mit einem wieder besonderen Gast. Und ich freue mich sehr, dass du uns wieder eingeschaltet hast. Zuerst begrüße ich aber Martina. Hallo Martina nach Wien.
Moin nach Hamburg. Ich freue mich auch auf diese Episode. Ja, wir sind knapp vor der 100. und wir haben auch heute ein wirklich interessantes Thema und einen tollen Gast bei uns.
Wie ihr wisst, geht es ja bei uns immer um die Wohn- und Architekturpsychologie. Wie ist es aber eigentlich, wenn man jetzt keinen Raum zur Verfügung hat? Und dazu haben wir einen Gast.
Ja, morgen aus Hamburg. Mein Name ist Olli Zeriatke und ich betreibe auf der Sündigen Meile, direkt auf der Reeperbahn, auf Hamburg St. Pauli, ein Regenbogenhaus für gestrandete Menschen.
Regenbogenhaus, das ist ja wirklich ein schöner Name. Hallo Olli, ich freue mich, dass du da bist bei uns heute im Podcast. Moin. In Wien gibt es so ein Haus auch, da ist es ein psychosoziales Tageszentrum. Und bei dir in Hamburg, erzähl uns doch einmal, was ist das Regenbogenhaus in Hamburg?
Es heißt im Grunde nur Regenbogenhaus, weil die Fassade angemalt ist wie ein Regenbogen. So, und ich biete dort 57 Menschen Obdach, also gestrandeten Menschen, die irgendwann mal falsch abgebogen sind, ins Straucheln gekommen sind und auf dem normalen Wohnungsmarkt nicht mehr unterkommen. Entweder obdachlos, Alkoholprobleme, teilweise auch Drogenprobleme und. Und die dürfen bei mir wohnen, ohne dass sie irgendwie eine Schufa-Auskunft brauchen oder eine Mietkaution. Im Grunde, je weniger man hat, umso eher ist man bei mir im Haus.
Ja, Olli, wir kennen uns über das Netzwerk Hamburger Originale. In dem sind wir beide, da haben wir uns getroffen. Und in der Vorbesprechung habe ich dich besucht im Regenbogenhaus.
Ja.
Also Reeperbahn kennt man wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Eine 1,8 Kilometer lange Straße, wo sozusagen ein Sexshop und Club und Wirtshäuser sich aneinanderreihen, auch die berühmte Davidswache und darunter eben auch das Regenbogenhaus. Die ganze Fassade ist in sehr kräftigen Farben. Man sieht es aber eigentlich wirklich nur ein bisschen aus der Ferne. Es hat so einen ganz unscheinbaren Eingang und ihr seid mit dem Haus direkt über einem futuristischen Shop für Sexspielzeug. Das ist ganz lustig, es war nicht ganz einfach, dich zu finden, aber man konnte sich ja sozusagen an der Regenbogenfassade orientieren. Wie bist du an dieses Haus gekommen?
Ich habe das Haus jetzt vor knapp 3 Jahren übernommen von meiner Vorgängerin, die das schon seit über 20 Jahren in dem Sinne auch betrieben hat. Insofern ist dieses Regenbogenhaus nicht wirklich meine Erfindung. Früher hieß es Männerpension, weil die meisten Leute, die stranden, dann doch eben Männer sind. Und ich habe das Haus bekommen wie die Jungfrau das Kind, sage ich immer. Weil ich habe noch nie etwas mit Wohnungslosen, mit obdachlosen Menschen zu tun gehabt. Und ich war eigentlich in meinem Leben auch noch nie wirklich Vermieter. So. Nun wollte meine Vorgängerin in Rente gehen, einfach altersbedingt. Und wir hatten schon mal einen Brand vor 3 Jahren. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass sie gesagt hat, na, sie kann nicht mehr, sie möchte nicht mehr. Und dann kamen die ganzen Investoren. Man muss sich einfach vorstellen, 57 Zimmer direkt auf der Reeperbahn, wenn man das als Hotel macht, als Hostel macht, als Arbeiterwohnung, man kann mit diesem Gebäude richtig, richtig viel Geld verdienen. Und dann haben wir uns irgendwann mal abends getroffen in einer Bierlaune. Dann sagt sie nur, Mensch, ich finde niemanden, der mein Haus übernimmt. Sag ich, weißt du was, bevor die alle wieder obdachlos werden, sage ich, ich mache das. Sag ich, ich habe keine Ahnung davon, sage ich, aber ich mache das. Du arbeitest mich ein bisschen ein, mit Menschen kann ich. Und jetzt habe ich dieses Regenbogenhaus, ja.
Starker Einstieg, wenn man das noch nie gemacht hat und auch nicht mit Obdachlosen zu tun hatte, finde ich das schon eine starke Nummer. Wir reden ja in dem Podcast wahnsinnig oft über das Thema Wohnen und wir reden natürlich immer über, wie die Räume auf uns wirken und so. Und da geht es ja meistens um Büros, um Häuser, um Wohnungen, um Krankenhäuser und so weiter. Ja. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man keinen Raum hat, in dem man sich aufhalten kann und darf. Wohnen ist ja auch ein Grundrecht und wie wichtig das ist, das besprechen wir hier auch immer wieder. Was hörst denn du eigentlich, wenn jetzt die Bewohner zu dir kommen, wie es denen dann geht, wenn sie wieder einen Raum haben, in dem sie leben können?
Ja, Tatsächlich muss man sagen, es gibt viele Leute, die lange auf der Straße gelebt haben, die mit der Situation nicht zurechtkommen, eine Tür zuzumachen. Die fühlen sich auf einmal eingesperrt. Unsere Zimmer, das muss man auch sagen, die sind 13, 15 Quadratmeter groß. Das sind kleine Einzimmer-Apartments. Ich sage immer, es ist keine artgerechte Haltung. Das sage ich immer so lapidar, ja. Aber es sind wirklich 13 Quadratmeter, wo man seine persönlichen Sachen einschließen kann, wo man einen Schutzraum hat, wo man gerade auf St. Pauli einfach seine Ruhe auch hat. Aber viele Leute kommen damit gar nicht zurecht. Auf einmal, wenn sie jahrelang auf der Straße gelebt haben, immer unter freiem Himmel waren und auf dem Bürgersteig irgendwo geschlafen haben. Und auf einmal haben sie ein Bett, eine Matratze, ein Kopfkissen, eine Bettdecke. Und das ist für viele schwer. Andere, muss man sagen, die feiern das und sind so froh, dass sie aus diesem Umfeld der Straße wieder weg sind. Ne? Also es gibt zwei Seiten dieser Geschichte, auf einmal von der Straße wieder runterzukommen. Die einen können da gut mit umgehen, freuen sich und geben alles dafür, dass sie das auch beibehalten. Und andere merkt man einfach, dass die unruhig werden und eigentlich auch wieder zurück auf die Straße wollen. Das ist schon verrückt. Also für uns oder auch für mich unvorstellbar. Also wenn mir jemand, auch wenn der Raum noch so klein ist, zur Verfügung stellt, dann denke ich mir, boah, toll, cool. Aber einige können es nicht. Also sie wollen es vielleicht, also sie versuchen es ja auch. Aber es ist schwer vom Mindset dann irgendwie zu sagen, okay, die Freiheit, die man auf der Straße hat, und das darf man ja mal nicht vergessen. Auf der Straße gibt es zwar eigene Regeln, bei mir im Haus gibt es aber andere Regeln. Und da sich auf einmal wieder einzubinden in ein Konstrukt von einer Wohngemeinschaft, wo alle füreinander da sind, das ist dann für viele schwer.
Da kommen wir jetzt gleich noch mal drauf, wie das eigentlich geregelt ist da bei dir. Ich würde gerne noch mal zurückgehen, Olli. Du sagtest ja, du hättest so leichtfertig in einer Bierlaune heraus gesagt, irgendwie, komm, dann mache ich das, bevor das niemand macht. Und vielleicht sollten wir zu deinem Hintergrund auch noch wissen, dass du schon ja eigentlich ein St. Paulianer bist, du sozusagen da auf den Kiez gehörst und
Ja,
ja
das stimmt.
irgendwie verschiedene Dinge auch gemacht hast. Kannst du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen? Weil ich sag mal, du warst ja dann irgendwie auch für deine Vorgängerin jemand Bekanntes.
Das stimmt. Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe die letzten 15 Jahre wieder auf St. Pauli gebracht, also nur zu meiner Person. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, habe drei erwachsene Töchter. Ich habe schon ein ganz, ganz tolles, süßes Enkelkind mit 4 Jahren jetzt gerade. Und ich habe ganz lange ganz normal gearbeitet. Ich hatte eine Solarfirma, ich war selbstständig mit über 40 Leuten im Außendienst. Damit bin ich dann in die Insolvenz geschlittert, vor eben 15, 16 Jahren, wie das eben so war in der Solarbranche. Und habe im Grunde diese Situation, die meine Bewohner bei mir im Haus haben, die habe ich selbst mitgemacht. Weil auf einmal nichts mehr zu haben von einem gut gehenden Geschäft mit drei Kindern, nachher war ich auch eine Zeit lang alleinerziehend, weil ich mich dann logisch auch irgendwann mal getrennt habe oder wir uns getrennt haben, wie auch immer. Und dann bin ich wieder zurück nach St. Pauli, wo ich eigentlich als Jugendlicher schon immer untriebig war. Als die Kinder klein waren, haben wir auch ein nettes Häuschen an der Nordsee gehabt, so ein Reetdachhäuschen, alles gut. Und dann bin ich zurück nach St. Pauli und habe dann auf St. Pauli wieder während der Insolvenz wieder als Türsteher gearbeitet, als Barmann. Ich habe auch vor einem Bordell gekobert. Also Koberer sind die, die mit irgendwelchen blöden Sprüchen irgendwelche Männer in einen Laden reinlocken, wo sie gar nicht rein wollen. So einen Quatsch habe ich gemacht tatsächlich. Und dadurch bin ich eben auf St. Pauli wieder relativ bekannt geworden, muss ich einfach sagen, aber auf eine nette Art. Also,
Ja, klar. Ja, schön.
dann hätte ich das alles nicht gemacht, hätte ich diese ganzen Jobs in den letzten 15 Jahren nicht gemacht auf St. Pauli, dann hätte ich auch dieses Regenbogenhaus nicht bekommen.
Nee.
Und heute mache ich auch Stadtführungen über den Stadtteil oder durch den Stadtteil St. Pauli. Für Olivia Jones ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich mache diese Kult-Kiez-Touren und erzähle Touristen, was St. Pauli eigentlich ausmacht und natürlich auch über die Wohnsituation, weil Obdachlose haben wir auf St. Pauli genug. Ne?
Ja, klar. Du sag mal, wie ist denn das Verhältnis zu deinen Bewohnern und Bewohnerinnen? Also gerade weil du auch so ein Kiezjung bist,
Ja.
wirkt sich das irgendwie aus in irgendeiner Weise? Oder haben die das Gefühl, ihr sprecht auf einer Ebene miteinander?
Ja, tatsächlich ja. Als ich das Haus übernommen habe, waren sie wirklich alle froh, die haben geklatscht, weil die haben zuerst gedacht, da kommt irgend so ein Investor irgendwie mit
Na
Schlips aus
ja.
der Hafen City und will da alles Große irgendwie verändern. Und ich kenne ja auch viele oder ich kannte viele von meinen Bewohnern vorher von der Straße. Auch wenn sie irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, sind sie natürlich tagsüber und auch abends auf der Straße und schnorren da und betteln dort, um irgendwie ein bisschen Taschengeld irgendwie aufzubauen. Ich wusste aber nicht, dass da wirklich so viele tolle Leute in diesem Regenbogenhaus wirklich drin wohnen. Die sind, glaube ich, alle froh, dass ich das mache und nicht irgendwie ein anderer.
Ja, ich auch, Olli, ich auch.
Schön.
Ich finde das toll, dass du das machst. Ich setze jetzt gleich nochmal fort mit der nächsten Frage. Ich habe dich ja besucht und wir haben ja schon über die Zimmer gesprochen. 57 Bewohner, sagst du, hast du dort. Ein Zimmer habe ich gesehen, mini klein. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass du sagst, das hat 15 Quadratmeter. Das kam mir viel kleiner vor. Und es
Ja.
war darin ein Schrank, ein Bett, ein Tisch und ein Fenster.
Ja.
So, und welche Möglichkeiten haben denn die Menschen, die jetzt bei dir einziehen, sich ihren Raum so auszugestalten, wie sie das gerne selber möchten? Kannst du da mal schildern, wie das abläuft?
Ja, klar. Die Leute, die bei mir wohnen, die machen ja Langzeitmietverträge. Also wir schließen immer Mietverträge für mindestens 7 Monate ab. Damit bin ich halt aus dieser gewerblichen Milieugeschichte von St. Pauli raus. Die Zimmervermietung hat ja auf St. Pauli auch einen anderen Einschlag als das, was ich mache, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, auch der Begriff Langzeit, ne?
Ja.
Genau, richtig, deswegen eine Langzeitvermietung. Und die Leute können sich natürlich in ihren Kleinzimmern so einrichten, wie sie das möchten. Das heißt, die hängen sich Bilder an die Wand. Wir haben ganz viele Leute, die haben damals ganz viel gepuzzelt. Die sind mittlerweile schon verstorben, hängen riesige Puzzle an den Flurwänden und. Und jeder kann sich sein Zimmer so gestalten, wie er möchte. Im Rahmen der Möglichkeiten von 13 Quadratmeter. Da bleibt halt nicht viel Möglichkeit, das muss man sagen.
Wie ist das überhaupt so eigentlich mit Wäsche? So Bettwäsche und Handtücher und so, kommt das von euch oder bringen Sie das mit?
Von der Vermietung kommt tatsächlich nur die Grundeinrichtung. Und das ist tatsächlich Bett, Stuhl, Schrank, ja, Matratze, Bettwäsche, das kommt alles von uns. Alles an persönlichen Habseligkeiten, da arbeiten wir mit dem Café mit Herz zusammen, das ist schräg gegenüber. Auch eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die kümmern sich um Obdachlose, geben auch jeden Mittag 400 Mittagessen aus und die haben auch eine Kleiderkammer. Und wenn irgendwie was fehlt, dann gehen sie darüber und wir können wirklich unsere Leute da auch wirklich vom Sozialdienst auch mit auffangen lassen. Also wenn die auch Probleme haben, was Behördengänge angeht und so, da kümmern wir uns schon drum. Wenn es aber nicht weitergeht, dann haben wir da wirklich Sozialarbeiter, die eben auch wirklich bei den Ämtern dann wirklich mit anrufen und den Leuten dann unter die Arme greifen. Ne?
Du hast jetzt eingangs gesagt, Olli, es sind 57 Menschen bei dir im Regenbogenhaus und es sind mehr Männer als Frauen. Ich stelle
ja
mir jetzt schon so ein bisschen vor, wie so eine Wohngemeinschaft, wo man sich die Mitbewohner natürlich nicht ausgesucht hat, ja. Und es ist ja selbst für Leute, die in ihrer eigenen Wohnung oder Haus immer gelebt haben, auch manchmal gar nicht vorstellbar, in einer Wohngemeinschaft zu leben, weil man eben Angst hat vor gewissen Konflikten oder dass man nicht zurechtkommt und so weiter, ja. Wie läuft das so ab?
Im Grunde läuft das total friedlich ab. Das glaubt immer keiner, weil die Menschen, die bei mir wohnen, das sind immer gestrandete Menschen, eben auch auf der Straße, wo man sich auch behaupten muss, wo man seine Meinung vielleicht auch mal nicht nur verbal durchsetzen muss. Und bei uns im Haus, und da kann man echt stolz drauf sein, gab es seit über 20 Jahren keine Schlägerei. Und das glaubt immer keiner, weil es ist mitten auf St. Pauli und wenn man die Leute sieht, die sind manchmal auch ein bisschen hemdsärmlich, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Aber es gab noch nie eine Schlägerei. Weil wir haben eine Hausordnung, die wirklich ganz klar sagt, ist irgendwie im Haus Theater, also richtig mit Schlägereien oder mit körperlicher Gewalt, dann fliegen beide raus. Also die sich da gerade gestritten haben oder prügeln, die fliegen beide raus. Weil ich kann ja als Dritter oder als Außenstehender gar nicht sagen, wer ist denn nun wirklich schuld? Ich finde, eine Schuldfrage zu klären, finde ich eh immer schwierig. Und insofern gibt es so eine Hausordnung, wo sich die Leute dran halten. Das heißt, keine harten Drogen, also Alkohol und Cannabis ist ja mittlerweile auch legal. So, das dürfen die alles, die dürfen aber keine Pflanzen anbauen, also nicht Cannabis selbst anbauen, das funktioniert nicht. Bei 57 Leuten A3 Pflanzen, da hebt man ja das Dach ab, funktioniert nicht. Aber die Leute halten sich dran. Also es gibt diese Hausordnung und die Menschen, die sich nicht dran halten, auch Frauen, ich habe ja auch schon bei mir wohnen ja auch Frauen.
Entschuldige, wenn ich da reinfahre, aber
ja.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, also von der Anzahl her ungefähr?
Ich glaube 95-5%. Also wir haben 95% Männer und zurzeit haben wir tatsächlich nur 3 Frauen bei uns, weil eine habe ich rausgeschmissen, gebe ich zu, und die andere ist verstorben. Ich hatte auch eine Transsexuelle bei mir wohnen. Also die hat sich auch prostituiert auf St. Pauli, das ist auch völlig okay, da habe ich auch gar kein Problem mit. Problem war einfach nur, dass sie sich ihre Arbeit mit nach Hause genommen hat. Und Das funktionierte natürlich nicht. Also
Ja.
Homeoffice ist immer, das kommt nicht in jedem Bereich gut an,
Ja,
Entschuldigung.
ja. Ja, sehr, sehr interessant. Du hattest mir auch im Gespräch gesagt, du würdest eigentlich lieber auch mehr Frauen aufnehmen, aus einem
Ja.
bestimmten Grund. Magst du das auch noch mal vielleicht
Ja.
erzählen?
Tatsächlich, wenn Frauen auf der Straße landen, also wenn sie wirklich nicht in Frauenhäusern unterkommen oder in Notunterkünften unterkommen, sind Frauen natürlich auf der Straße wirklich nicht freiwillig, das will ich jetzt nicht so dramatisch darstellen, aber sie sind schon gefährdeter als ein Mann. So, ein Mann kann sie vielleicht doch körperlich eher verteidigen oder wehren als eine Frau. Und deswegen habe ich eigentlich auch so diese Idee, wirklich mal ein ganzes Haus wirklich nur für Frauen aufzubauen. Weil bei uns, die Leute, die bei uns drin sind, die gehen ja auch nicht weg. So, das heißt, ich würde
Ja.
gerne mehr Frauen aufnehmen, aber wen soll ich denn dafür rausschmeißen? Das funktioniert halt nicht.
Ja,
Insofern
klar.
habe ich eben auch vor einem Jahr diese Stiftung gegründet, dass ich einfach weitere Häuser aufmache, entweder für Jugendliche oder für Frauen oder beides, je nachdem, was denn da irgendwann mal möglich ist. Das ist die Idee dahinter.
Ist es denn so, dass wenn dieser Langzeitmietvertrag von 7 Monaten dann abläuft, tust du das dann einfach immer erneuern?
Nee, das läuft nicht ab tatsächlich. Es verlängert sich automatisch stillschweigend um einen Monat. Und der älteste Bewohner ist bei uns 81 Jahre alt und wohnt durchgehend seit über 20 Jahren in diesem Wohnprojekt. So. Also es verlängert sich eigentlich ins Unendliche. Also man kann so lange wohnen bleiben, wie man möchte.
Du hast eigentlich nicht das Problem, weil das dachte ich eingangs, dass du dann überlegen musst, naja, wen nehme ich und wen nehme ich nicht oder so.
Nein. Also ich
Okay.
könnte jetzt auf Anhieb, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe hier eine leerstehende Immobilie mit 50 Zimmern, die wären innerhalb von 3 Tagen werden die Zimmer belegt.
Ja, du
Also
hast
ohne
eine lange
Probleme.
Warteliste,
Ja,
oder?
ja.
Ja.
Also die Warteliste wird auch nie kürzer. Natürlich
Nein.
springen immer mal wieder Leute von dieser Warteliste ab. Wenn mal wieder ein Zimmer frei wird, wie jetzt in diesem Fall ja auch, wir haben nun auch einen Todesfall wieder im Haus. Und ich dann wirklich die am längsten auf der Warteliste drauf sind, wenn ich die anrufe. Da sind viele schon irgendwo untergekommen. Das heißt, diese Warteliste ist dann ja auch nicht mehr aktuell. Die haben mich vor einem halben Jahr, haben sie mich angeschrieben, waren sie im Haus, haben sich das angeschaut. Aber auch im halben Jahr kann ja bei denen auch viel passieren. Insofern ist das immer nicht ganz so aktuell, die Warteliste.
Nochmal zurück zu, du sagtest ja, es gibt eine
Ja.
Hausordnung, die hängt auch wahrscheinlich überall aus und die wird vielleicht auch dem Mietvertrag oder sowas angehängt.
Genau.
Weiß jeder. Aber gibt es eigentlich auch Dinge, die ihr auch gemeinsam unternehmt? Also bis jetzt ist es ja so, dass die Menschen irgendwie, jeder hat so sein Zimmerchen und kann kommen und gehen, wie er oder sie möchte.
Genau.
Ich habe auch gesehen, es gibt ja einen Gemeinschaftsraum. Erzähl doch mal darüber, ob und wie wird das eigentlich genutzt?
Ja, tatsächlich haben wir zwei Gemeinschaftsräume in der ersten und in der zweiten Etage. Dort wird gekocht, da wird gefeiert, dort wird gelacht. Da haben wir auch einen Sky Receiver. Wir haben ja in Hamburg haben wir ja St. Pauli und den HSV in einer Stadt. So. Und wir haben auch beide Fangruppen, sage ich mal, bei uns im Haus. Wir gucken wirklich die Spiele und das ist auch wirklich manchmal sehr, sehr kontrovers, wie dort gefeiert wird. Aber es ist natürlich auch ein schöner Begegnungsort, wo man eben auch gemeinsam kocht, wo man auch mal ein Bierchen trinkt, wo man Karten spielt oder knobelt, wie auch immer. Das machen wir da eigentlich mindestens dreimal die Woche.
Sehr schön. Und kochen, das heißt, kocht da jemand von den Leuten? Machst du das oder?
Das machen wir alles selbst. Meistens werden irgendwelche Sachen von uns gesponsert und das sind auch meine Partnerin auch vom Haus, die eben auch mit im Vorstand der Stiftung ist, die kocht dann dort, aber immer mit den Bewohnern zusammen.
Wie, Olli, wie finanziert sich denn das Ganze eigentlich?
Ach, das ist einfach. Tatsächlich, wir leben ja zum Glück in Deutschland in einem sehr schönen Sozialsystem. Und die Mieten von den Leuten, die keine Miete bezahlen können, da kommt das vom Amt. Das heißt, bei mir kommen 95% der Mieten, die kommen vom Amt. Macht es dadurch für mich auch sehr planbar und sehr kalkulierbar, dass ich wirklich am ersten denn auch mein Haus, ich habe es ja nur gepachtet, das ist ja nicht mein Haus, auch ich musste eine Pacht für bezahlen jeden Monat und Strom, Gas, Wasser, das muss ja jeden Monat bezahlt werden. Und das kann ich tatsächlich nur so entspannt machen, weil ich weiß, dass 90% oder über 90% der Mieten vom Amt kommen. So, und die anderen 10% oder 5%, da läuft man dann halt auch mal hinterher, wenn sich irgendwas bei denen verschiebt. Ich habe einen Mieter, das ist auch kein Geheimnis, der zahlt seine Miete in 3 Raten. Er zahlt immer am ersten, zahlt er 30 Euro. Und ich freue mich immer total über diese 30 Euro tatsächlich, weil ich aber weiß, er macht es jeden Monat und dann kommt am 15. kommt er nochmal irgendwie 300 Euro. Und zum Ende des Monats, im Grunde schon wieder kurz bevor der
Ja,
nächste Monat mit den 30 Euro beginnt, da zahlt er dann den Monat komplett ab.
Okay.
Aber wenn man das weiß, ist alles gut. Die ersten zwei, drei Monate war ich ein bisschen unentspannt, weil es ist natürlich auch eine Belastung, also eine finanzielle Belastung, so ein Haus, muss man nicht drüber reden. Und wenn denn die Mieten nicht pünktlich am ersten da sind, denkst du, ja scheiße, aber ich muss doch meine Pacht bezahlen. Warum bezahlen die denn jetzt nicht? Aber da bin ich mittlerweile entspannter.
Okay.
Sehr schön. Du müsstest ja eigentlich auch ein bisschen was verdienen, ne? Das heißt also irgendwie, du müsstest dir sowas wie einen Lohn oder ein Gehalt auszahlen können. Du hast eine Stiftung gegründet.
Ja, tatsächlich, das Haus, und das muss man auch mal sagen, das hört sich eben alles gemeinnützig an. Das ist es auch, weil wir geben ja den Wohnraum dort wirklich, den stellen wir den Leuten zur Verfügung. Am Ende des Tages muss ich mit diesem Haus leider auch Geld verdienen, mit dem Regenbogenhaus, weil wir haben in Deutschland und das ist in Österreich und so überall nicht anders. Wir haben ein Finanzamt, so, und das Finanzamt guckt am Ende des Jahres, was ich durch einen normalen Job, bin ja ganz normal angestellt, nicht im Haus, sondern ich habe ja diesen Olivia Jones Job. Und dann sieht das Finanzamt, was ich denn am Jahresende für Gelder eingenommen habe. Und daraufhin muss ich logisch auch meine Steuern bezahlen. Insofern ist das Regenbogenhaus nicht wirklich, also da muss ich am Ende des Tages auch Geld mit verdienen. Die Stiftung aber, die habe ich jetzt dafür gegründet, oder wir, muss man ja sagen, dass wir eben weitere Häuser aufbauen können, wo es nicht unbedingt um diesen Profit geht. Aber das kann ich eben nicht machen, wenn ich irgendwo auch eine Pacht bezahlen muss und so. Es geht da leider immer doch wieder ums Geld verdienen, was aber nicht viel ist. Also ich werde damit jetzt nicht reich. Würde ich ein Hotel draus machen oder eine Asylantenunterkunft tatsächlich, dann wird sich das alles lohnen, dann wird sich das so richtig, richtig lohnen. Aber das mache ich nicht. Das kriege ich auch nicht übers Herz tatsächlich.
Gut. Und wenn wir doch hier jetzt online sind, also man uns zuhört, gibt es vielleicht irgendetwas, wo du sagst, da bräuchte ich ein bisschen Unterstützung?
Ja, das ist total lieb, dass ich die Möglichkeit bekomme. Man muss wirklich sagen, Sachspenden, also was Kleidung, Betten, Matratzen, Bettwäsche und sowas angeht, da sind wir wirklich so gut bedient, dass ich da leider schon immer sagen muss, nee, das ist lieb, aber wir brauchen nichts. Weil unsere Leute, die haben eben auch wenig Platz. Was soll ich denn, wenn wir einen Kleiderschrank haben, der irgendwie 2 Meter oder 2,50 Meter breit ist, haben die bei mir im Haus oder bei uns im Haus, haben sie einen Kleiderschrank, der ist 80 Zentimeter breit, maximal 1 Meter. So, was soll denn da noch alles rein? Insofern, Klamotten brauchen wir nicht, Betten brauchen wir nicht. Was ich mir irgendwann mal wünsche, ist wirklich eine neue Küche, weil wir haben ja diese Aufenthaltsräume in der einen Küche. Da habe ich jetzt letztes Jahr gerade eine neue Küche eingebaut oder einbauen lassen. Die Hauptküche, aber die große Küche, die du auch gesehen hast, die ist wirklich in die Jahre gekommen. Aber jeder, der mit Wohnen zu tun hat oder auch mit Sanierung zu tun hat, weiß eben auch, dass so eine Küche mal ganz schnell 6.000, 7.000, 8.000 Euro kostet.
Klar, das ist
Und
günstig.
das ist noch günstig. Es ist halt aber nur
Ja.
eine Zeile von 2 Metern so,
Ja.
oder 2,5 Metern. Aber das wäre wirklich so eine Sache, wo ich mir so einen Küchenhersteller mal wünschen würde. Und in Hamburg gibt es ja auch so ein paar auch große Küchenmenschen. Aber
Ja.
die sind noch nicht auf mich gestoßen, dass man sagt, Mensch, pass mal auf, ich baue hier mal vernünftige Elektrogeräte rein, die vielleicht auch brandgesichert sind, dass eben auch mit einer Zeitschaltuhr, wir haben jetzt unten im Backofen über eine Zeitschaltuhr geschaltet, dass man alle 7 Minuten diesen Backofen wieder anmachen muss, weil sonst ist der Strom weg.
Ah ja,
Ja.
Man schiebt sich eine Pizza rein, geht noch mal
Ja.
kurz ins Zimmer, schläft dann aber vielleicht ein und dann brennt da irgendwann die
Ja.
Pizza. So, das heißt, wir müssen alle 7 Minuten muss derjenige, der dort kocht, den Herd wieder anstellen. Und das ist auch gut
Ja.
so. Ja.
Kohlenmonoxid, Messer und Rauchmelder und das ist eh klar, das müsst ihr
Das
auch.
ist, ich glaube, das ist
Ja.
nicht nur bei uns, das ist ja mittlerweile Standard in jedem
Ja.
Mietshaus. Und wie gesagt, im Grunde ist das, was wir machen, einfach eine Zimmervermietung für Langzeitmieten. Das heißt, jeder bekommt bei uns auch einen ganz normalen Mietvertrag. Er hat eine Meldeadresse, dass auch die Post zu uns kommt. Im Grunde ist es eine ganz normale Wohneinheit und natürlich auch mit Rauchmeldern, mit Brandschutztüren. Und sonst wäre jetzt der letzte Brand auch gar nicht so glimpflich abgelaufen tatsächlich.
Ja, über den haben wir jetzt im Podcast gar nicht gesprochen, aber da gab es eben einen Vorfall, wo leider bei dir ein Stockwerk ausgebrannt war, ne?
Genau, richtig,
Ich habe
richtig.
noch mal eine Frage, Olli. Das betrifft jetzt noch mal wieder so die wohnpsychologische Seite. Bekommst du Rückmeldungen von deinen Bewohnern? Denn wenn sie jetzt tatsächlich mal die Tür zumachen können, wie sehr verändert sich ihr Leben hin zu einer Normalität? Kriegst du das mit?
Auf jeden Fall, weil wir sind ja, und das ist ja auch nicht nur in Deutschland so, sobald du keine Meldeadresse hast, wird es auch nichts mit einem normalen Job oder mit einem normalen Bankkonto. Das ist im Grunde ist diese Adresse, die du hast, wo du wohnst, wo du deine Post hinbekommen kannst, das ist der erste Schritt, um wieder ins normale Leben zu kommen. Und ich habe auch bei uns im Haus ganz vielen Leuten schon wieder Arbeit beschafft. So, weil ich bin eben auf St. Pauli gut vernetzt und wenn es nur in der Tiefgarage ist, wo jemand irgendwie den Parkwächter macht oder beim Penny jetzt an der Kasse sitzt, das sind Dinge, das funktioniert nicht, wenn du keine postalische Adresse hast, keine Meldeadresse hast. Weil das macht kein Arbeitgeber.
Nee, nee.
Und
Das ist
vielleicht
das
sogar auch
eine.
verständlicher. Ja.
Das ist das eine, das Strukturelle. Aber wie erleben die Menschen selbst das? Also wie ist dein Eindruck? Ich
Ja.
habe ja auch, als ich bei dir war, habe ich ja auch mit zwei, drei Bewohnern gesprochen. Die waren ja wirklich sehr offen und haben so sehr berichtet. Ich weiß auch von einem, der eben auch zur Arbeit ging. Einer machte da den Hausmeisterposten und
Genau.
du sagtest ja, es ist nicht für jeden einfach, so dann wieder in einem Zimmer mit dem Dach über dem Kopf zu schlafen, so oder zu wohnen. Aber wie sehr verändert sich das? Also für sie selbst.
Ja, ich glaube, das Schönste, was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass wenn die Leute sagen, dass sie nach Hause kommen,
Ja.
dass es für die wirklich ein Zuhause ist, was sie auch wirklich als Zuhause wahrnehmen. Egal, ob sie jetzt noch 56 Nachbarn haben, es sind aber keine normalen Nachbarn. Es sind wirklich Freunde, es sind Familienmitglieder. Und wenn jetzt eben auch wie jetzt, wenn jemand davon stirbt, dann haben wir eine riesige Trauerbewältigung auch im Haus, ne? Und das geht als Familie, als Wohngemeinschaft wirklich sehr viel besser. Und da sind sie wirklich zu Hause angekommen und das ist toll.
Ja, schön. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen den Eindruck bekommen, weil ich dich besucht habe und ich finde es
Ja.
wirklich super und kann eigentlich alle Zuhörenden wirklich nur aufrufen, schaut mal auf das Regenbogenhaus, auf die Stiftung, vielleicht könnt ihr auch vielleicht mal ein bisschen was spenden, das wäre irgendwie auch ganz schön. Man unterstützt damit Menschen und holt sie oder gibt ihnen die Möglichkeit, wieder ein bisschen in das normale Leben zurückzukommen.
Genau.
Reeperbahn, gerade am Wochenende, da geht da ja richtig die Luzi ab. Es ist ja sowas von rappelvoll und laut.
Ja.
Wie beeinträchtigt das die Menschen?
Ja. Ich muss ja sagen, wir haben ja auch ganz lange direkt auch auf der Reeperbahn gewohnt. Schlafzimmer aber zum Glück zum Hinterhof raus. Also wenn man ein Schlafzimmer nach hinten raus hat, dann ist das relativ erträglich am Wochenende. In der Woche, muss ich sagen, ist St. Pauli der schönste Stadtteil. Also von
Ja.
Sonntag bis Donnerstag ohne die Touristen ist St. Pauli echt schön. Man ist in 1,5 Minuten unten am Hafen, das ist alles toll. Wir haben aber auch ganz viele Leute bei uns wohnen, die nach vorne raus wohnen, also zur Partymeile. Und die sagen, sie können gar nicht schlafen, wenn es ruhig ist. Also wenn sie nicht 10-mal in der Nacht eine Sirene hören und 10-mal ist wirklich noch wenig auf St. Pauli, dann denken sie, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist natürlich auch, wenn man eben wirklich auch nur einen begrenzten Wohnraum zur Verfügung hat, man hat immer das Gefühl, da ist noch jemand.
Ja.
Und das ist gar nicht so doof,
Ja,
glaube
das hat Peter gesagt
ich.
mit
Stimmt,
dem
genau, der kleine Peter, richtig, richtig, richtig. Den hast du auch kennengelernt. Ja,
Genau.
das
Ja,
stimmt.
also wahnsinnig interessant. Ich danke dir, Olli, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns dein Haus hier nochmal vorzustellen. Ich hoffe, wir
Sehr
bleiben
gern.
weiterhin in Kontakt. Ich finde, es ist eine tolle Sache, die du da machst.
Ja.
Und ich sage dir jetzt schon mal herzlichen Dank für das Gespräch.
Nein, ich danke tatsächlich auch, dass ich es ein bisschen vorstellen darf oder durfte. Und wenn jemand mag, wirklich einmal draufschauen, www.regenbogen.haus, dann kommt man automatisch auf die Stiftungsseite, auf die Hausseite. Und da sind auch die aktuellen News von dem Brand, der jetzt leider vor 3, 3,5 Wochen jetzt war. Einfach mal draufschauen, draufklicken und da würde ich mich freuen, wenn da ein bisschen Resonanz kommt.
Super, herzlichen Dank, Oli. Wir geben für dich, liebe Zuhörerin, natürlich wieder alle Infos auf unsere Shownotes.
Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank.
Wohnsinn und Raumglück. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, es war etwas Interessantes für dich dabei. Hast du Fragen zum Thema? Dann besuch uns bitte auf unserer Website wohnsinn- und raumglück.com. Dort kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen und findest immer aktuelle Infos und weiterführende Links zum Thema. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin grüßen euch Erika aus Hamburg. Tschüss
und Martina aus Wien. Tschüss und Baba.